Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Kurskritik. Ich bin Susi und kaufe mir heute einen verfluchten Spiegel auf dem Flohmarkt. Und mit verflucht meine ich verflucht schlecht.
Okay. Ich bin Sven und leider muss ich euch armen Dingern heute sagen, dass diese Folge nur eingeschoben wird, weil, ja Susi, was passiert?
Bei mir was passiert?
Und was ist passiert? Dir ist hoffentlich nichts passiert. Hoffentlich war der Film nicht so schlimm. Nee. Aber was passiert? Warum haben wir jetzt getauscht? Weil wir halt ein Brett vor uns haben. Ein richtiges Brett.
Ach so. Das sollte jetzt eine Überleitung sein. Ich verstehe es, wenn. Oh, feier, das klingt ja gut.
Arme Dinger?
Voll also, verkackt. Ja. Also, worauf Sven hinaus will. Etwas verwirrend hinaus will, aber er wollte darauf hinaus. Wir haben eigentlich für diese Episode Poor Things angekündigt. Ist ja der vierfache Oscar-Preisträger des Jahres 2024 und ein Brett an Filmen, sagen wir es mal so. Und wir haben uns entschieden, den Film daher lieber zu dritt zu besprechen, weil ja ordentlich viel in dem Film drinsteckt, also in allen möglichen Thematiken und Tiefgang und ähnlichem. Ja, genau, that's what she said. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, die Episoden zu tauschen, weil ASVH nicht verfügbar ist, jetzt gerade für die Aufnahme. Deswegen ziehen wir jetzt eine Kurskritik vor, machen danach die Poor Things-Episode und starten dann wie geplant am 3. Oktober mit Alien Romulus, da wir ja im Oktober nur Horrorfilme besprechen, worauf wir uns schon sehr freuen.
Ja.
Also das heißt, ja, die nächste Episode wird Poor Things sein. Da wird es dann thematisch, also im Faktencheck dann um die Frankenstein-Thematik gehen und um die Geschlechterrollen des 19. Jahrhunderts. Da habe ich ordentlich was rausgesucht, wird interessant. Also, dann würde ich sagen, schildern wir aber erstmal unsere überraschenderweise Horrorfilm-Krautgedeck-Folge.
Also wir fangen jetzt schon ein bisschen mit im Oktober an, kann man sagen. Weil wir haben heute zwei Horrorfilme. Und Poor Things ist ja auch eine Art Horrorfilm-Adaption, alles Mögliche ist ja auch drin. Also
Sci-Fi, ja, Horror, so die Ecke. Ja. Aber auch nicht Horror, sondern nach
Frei nach Mary Shelley.
So Sci-Fi.
Und, aber wir schlittern da, wie du es schön sagst, immer ordentlich gut rein in den Oktober. Dann wird hier die Horrorbreitseite schon so ein bisschen leicht mit abkriegt vorher.
Genau. Also. Ja, und wir die alte Frage, wer will denn von uns anfangen?
Ja, eigentlich sage ich immer, lass mich zuerst, dann kann ich früher schlafen. Aber
ja.
Ich sag mal, du fängst an, damit ich jetzt schön ein bisschen lachen kann am Anfang. Und wir auch mal mit einer positiven Note enden, an Film zumindest.
Ja, das war übrigens auch mein Vorschlag, dass wir mit einem besseren Film enden. Ja, und zwar habe ich mir Conjuring 4... das letzte Kapitel im englischen Originaltitel The Conjuring Last Rites angesehen im Kino. Ja, also, worum geht's denn? Also, man kann es sich denken, es ist natürlich ein Film aus dem Conjuring-Universum. Wir haben vorhin schon überlegt, wie viele Teile es jetzt eigentlich gibt. Es gibt ja 9 Filme, wir haben ja 4 Hauptfilme damit jetzt und dann sind es noch Ablegerfilme mit Annabelle 1, Annabelle 2, The Nun, dann 2 und dann auch noch Annabelle 3, den ich jetzt aus irgendeinem Grund zuletzt aufgezählt habe, aber es gibt noch, ich glaube, Loronas Fluch, ne, den man auch gegebenenfalls mit dazuzählen kann, aber nicht unbedingt mit dazugezählt werden muss. Also sagen wir mal so 9 Filme sind es im Conjuring-Universum. Entschuldigung.
Der Dämon ist in dich eingedrungen.
Ja, genau. Das klingt ein bisschen anders. Das klingt nach einer anderen Art von Erotik. Also, genau, ja, und natürlich ist das ein neuer Film des Conjuring-Universums und jeder kennt das Conjuring-Universum, oder beziehungsweise sehr viele wahrscheinlich. Hier werden die Fälle von den Dämonologen Ed und Lorraine Warren glorifiziert, sagen wir es mal so. Glorifiziert, ja, einfach, ne, also wie wir alle wissen, hatten die auch im realen Leben ordentlich auch Dreck am Stecken und ob das jetzt alles so der Wahrheit entspricht, was sie da so erlebt haben, ist, kann man auch gut in Frage stellen, aber in den Conjuring-Teilen sind sie ja die ultimativen Guten und ist auch wieder in diesem Teil der Fall. Diesmal kommt die Tochter auch vor. Ja, wir haben im Cast, also die Besetzung, man kennt es, ne? Also Ed Warren wird wieder gespielt von Patrick Wilson. Dann haben wir wieder Vera Farmiga als Lorraine Warren. Ja, also Judy Warren wird gespielt von Mia Tomlinson. Dann haben wir auch noch einen etwas unbekannteren Schauspieler und im Film spielt er den Tony Sparrow, also das ist der Freund von der Tochter und zukünftiger Verlobte, wird gespielt von Ben Hardy.
Und Tony Sparrow spielt auch mit im Film. Du hast doch am Ende ist so eine After-Porno-Scene und nenne ich es jetzt mal so, alle, die den Film gesehen haben, werden es jetzt schon verstehen, den Hint. Da kommen viele Cameos drin vor. Und auch
ich habe ja gesagt, ihr spielt auch im Film mit, natürlich.
Ich ja, gesagt. Ja, nee, ja, der Darsteller, aber Tony Sparrow selber, der echte Tony Sparrow, den es ja gibt,
ja.
Der spielt auch ein Cameo. Und die Tochter selber, die Judy, spielt auch ein Cameo. Wie gesagt, bei dieser, ich will das halt nicht wegspoilern. Wir haben vorher einen Witz drüber gemacht, der auch cool gewesen wäre, aber da hätte man schon das Ende gespoilert. Und in der Szene kommen halt viele Figuren drin vor und da sind ganz viele Cameos aus alten Filmen, was ich relativ schwachsinnig finde. Nur weil irgendwo mal einen Dämon ausgetrieben haben bei dir zu Hause, gehst du ja nicht zu irgendeiner Feierlichkeiten von Personen hin. Und da sind auch die echten Figuren, also Tony Sparrow und Judy Warren, sitzen da auch mit rum. Das ist aber in den Filmen ganz oft, weil Lorraine Warren saß auch irgendwie im ersten oder zweiten Teil, was glaube ich, saß die auch irgendwo mit drinne im Hintergrund.
Ah, oh, vielen Dank, lieber Sven. Ja, also es ist natürlich eine weitaus größere Besetzung. Das sind nur die wichtigsten, würde ich jetzt mal sagen. Wie man sich denken kann, ja, geht es wieder darum, Dämonen auszutreiben und dass das ultimative Gute wieder siegt. Der Film beginnt mit einem Rückblick und zwar geht es um den ersten Fall, den Ed und Lorraine untersucht haben. Lorraine hochschwanger. Bei dem Fall kommen die beiden in Kontakt mit einem verfluchten Spiegel. Beziehungsweise Lorraine kommt mit diesem Spiegel in Kontakt und daraufhin bekommt sie ganz plötzlich Wehen und sie müssen ins Krankenhaus fahren. Und ja, dann wird eben gezeigt, dass ihre Tochter geboren wird. Dann befinden wir uns in dem Film in den 80er Jahren. Und da geht es um die Familie Smurl, die viele Töchter haben. Ja, die haben auch ein sehr schönes Familienleben. Und zur Firmung bekommt eine Tochter einen Spiegel geschenkt von den Großeltern. Natürlich besonders hässlich und besonders gruselig. Wer kennt es nicht? Ne? Und es passieren schon am selben Tag während der Feier Sachen, die man sich nicht erklären kann, die ja sehr, sehr, schon sehr, sehr einschneidend sind und schon das erste Mal die Familienidylle stören. Und wie man sich denken kann, passieren noch weitere dämonische Aktivitäten, die dann selbstverständlich mit diesem ja besagten Spiegel in Verbindung gebracht werden. Und weil der Spuk dann irgendwann so schlimm wird, rufen sie verzweifelt die Warrens, die sich aber natürlich zurückziehen wollen, so langsam von der Dämonenjagerei. Und sie werden im Prinzip nur durch Umwege darauf aufmerksam, der Pater Kontakt zu den Smurls hat und eigentlich helfen wollte, aber leider nicht mehr dazu kommt. Und die, ich sag's mal, die Initiative ergreift dann die Tochter, die Judy, dass sie eben zu dieser besagten Familie fahren, weil eben die Fälle sehr, sehr schlimm werden und die Familie einfach Hilfe benötigt. Und ja, also mehr möchte ich, glaube ich, gar nicht verraten, weil es, glaube ich, sonst in den Spoiler-Teil hineingehen würde. Aber es geht diesmal um einen verfluchten Spiegel. Die Tochter ist mit dabei, die übrigens auch dieselben Fähigkeiten hat wie die Mutter. Das muss man an dieser Stelle ja auch sagen. Und ist auch ihr Verlobter mit dabei, also noch Freund am Anfang des Films, aber ja. Also es ist praktisch das erste Mal, dass sie in kompletter Familie einen dämonologischen Fall lösen oder beziehungsweise gegen Dämonen kämpfen, sagen wir es mal so. Und ja, sie sind einfach da, um der Familie Smurl zu helfen. Ja, okay. Was hat mir gut an dem Film gefallen? Oh, weia.
Ich bin gespannt.
Naja, also ich muss ja sagen, es ist ja per se kein schlecht gemachter Film. So von den Effekten und von der Ausstattung her hat es ja schon Atmosphäre. Das muss man schon sagen, in der Form von, man hat sich ja trotzdem Mühe gegeben. Was mir auch gut gefallen hat, man hat halt wirklich versucht, so das 80er-Jahre-Feeling irgendwie aufleben zu lassen. ja, das fand ich eigentlich ganz nett. Das war ganz nett und wie gesagt, es ist ja auch ordentlich gemacht. Also es ist jetzt kein Film mit schlecht gemachter Qualität. Also das kann man ja schon mal sagen. Ich muss sagen, einige Sachen, obwohl man sie vorhersehen konnte, fand ich trotzdem ganz nett gemacht. Einige Dämonengesichter waren ja auch okay. Also, ja.
Also, Ende. Die Sache ist ja wirklich, bei diesen Jumpscare-Dinger, die du halt in diesem Franchise andauernd hast, die sind irgendwann halt durchgelutscht.
Ich weiß.
Ich will ja auch nicht lügen.
Ich sag doch gleich was dazu.
Ich hab mich ja auch erschrocken. Moment. Du kommst ja so vor, als ob du sagst, der war nicht gruselig, aber ja. Sag, wie schlimm du ihn findest. Sag es uns.
Ja, wie schlimm finde ich ihn tatsächlich. Also, wie Sven schon gesagt hat, das ist eben die Reihe. Das ist das Franchise. Das ist eben, ich sag's mal so, das ist der Zug Mainstream-Horror. Man kann im Prinzip den Film von vorne bis hinten durchschauen. Das ist das. Man weiß ganz genau, was passiert, welche Ecken gezeigt werden. Also die Ecken, die gezeigt werden, bestimmte Dinge, die gezeigt werden, weiß man jetzt, wird es in der nächsten Szene so und so eingesetzt werden. Man kann den Film lesen. Von vorne bis hinten weiß man, dass man den Film lesen kann. Also es ist nichts Neues. Es ist, es sind die gleichen Jumpscares, die gleichen Schreckmuster. Es ist, ja, also wie gesagt, man kann ihn lesen von vorne bis hinten. Das hat mir nicht gut gefallen. Und man weiß auch, dass, wenn man sich die anderen Teile angesehen hat, dass den Hauptfiguren natürlich nie irgendwie was Ernsthaftes passiert. So, es wird immer angeteasert, oh, was passiert, was ganz Schlimmes und so. Und dann ja, auch das ist wieder super vorhersehbar, dass man hat den Eindruck, jetzt passiert was ganz Schlimmes oder jetzt passiert mal jemand etwas und nein, natürlich nicht, weil natürlich ist wie immer bei jedem Teil alles Friede, Feuer, der Eierkuchen und ich habe bei so vielen Szenen gesagt und gedacht, meine Güte, ist das verschenktes Potenzial, wenn es jetzt ein guter Horrorfilm wäre, dann wäre der Kopf jetzt ab, habe ich mir so gedacht. Aber nein, natürlich nicht. Das ist auch kein Evil Dead Teil. Ah, egal. Jedenfalls, naja. Also man kann ihn lesen von vorne bis hinten. Es ist halt, ich sag's mal, ein seichter Mainstream-Horror. Es ist halt, ja, das ist halt das. Und ich habe gedacht, ich gucke ihn mir mal an. Vielleicht ist mal was Interessantes drin oder was anderes drin. Aber nein, es ist, war wieder dasselbe. Sodass ich jetzt im Prinzip Schwierigkeiten habe, den Film zu bewerten. Es ist ja, muss man ja sagen, aber auch vielleicht interessant für alle, die eben auf die Reihe stehen oder die sagen, ja gut, so Dämonenhorror gucke ich mir gerne an, daher ist das ja was für mich. Also es ist ja schon auch etwas für Leute, die auf diesen Dämonenhorror stehen vielleicht und dieses Konzept gerne mögen. Da ist es vielleicht genau das Richtige, aber wie gesagt, angemerkt, man kann den Film von vorne bis hinten lesen. Es ist nichts Innovatives in dem Film drinne. Und man kann es sich denken, dass auch wirklich niemand zu Schaden kommt, so wie bei den anderen Teilen auch. Ja, es ist auch so wie immer, dass es ein verfluchtes Objekt gibt, was untersucht werden muss oder wo die Dämonen eben ausgetrieben werden müssen. Also so gesehen, es sind natürlich auch wieder ordentlich Logiklücken drin, wo man sich denkt, ah, hätte man das nicht vorher sehen können. Es ist jetzt so überraschend. Ah, naja, man weiß es. Ich habe jetzt Schwierigkeiten, den Film zu bewerten, das muss ich ganz ehrlich sagen. Tatsächlich wäre ich bei einer 2,5 bis 3. Also, ja, weil er ist ja trotzdem nicht von der Produktion nicht schlecht gemacht. Wir wissen ja, er hat ja trotzdem Qualität irgendwo, ne? Ja,
er hat 135 Minuten Laufzeit. Und wir haben ja beide gesehen. Und ich bin ganz ehrlich, kurz vorm Schluss dachte ich mir so, okay, da passiert jetzt endlich mal was. Ja, dann ist aber auch noch, ich gebe ihm sogar 20 Minuten, wahrscheinlich was weniger, ist aber vorbei. Und die ganze andere Zeit davor hätte ich mir, meine Mutti guckt das immer, hier, meine kleine Farm, ist genauso brutal. Da sterben auch mal Leute hin und wieder. Aber es war nicht härter als das. Und das fand ich halt wirklich.
Dann, ja, ist ja gut. Okay, 2,5. 2,5! 2,5 von 5 Sterne gebe ich The Conjuring, Last Rites. Ja, überlegt euch gut, ob ihr den angucken wollt. 2,5 von 5 kriegt er von mir. Ich habe ja eigentlich fast nur Negatives auch aufgezählt. Ich bin immer zu nett beim Bewerten. 2,5 von 5. Also, jetzt kommen wir von dem nicht so tollen
doch
Film
zum richtig guten.
Zu einem etwas besseren Film. Gott sei Dank. Ja. Auf geht's.
Aber ich will noch zwei Tipps geben für die Leute. Wenn ihr nämlich doch Bock auf Conjuring habt, weil der Film komischerweise ist der das meiste eingespielt von allen Conjuring-Filmen bisher. Irgendwas über 300, vielleicht sogar über 350 Mille. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall hat der viel Geld gemacht. Leute rennen also rein. Wenn ihr aber jetzt denkt, muss ich die anderen Filme vorgucken? Theoretisch nein. Praktisch besser wäre ja. Es gibt auch gute. Wie gesagt, der erste Teil ist immer noch richtig gut. Guckt euch bei Cinema Strikes Back ein Video an von vor 12 Tagen. Da erklärt der Jonas von denen die ganze Conjuring-Filme, auch wann, wie die Zeiten zusammenhängen. Super interessant, dauert glaube ich auch 20 Minuten. Und das ist besser als die End 20 Minuten des Films. Ich fand ihn schlechter als Susi, das sollte reichen.
Ja, vielleicht fand ich ihn auch so schlecht wie du, aber ich bin immer zu nett im Bewerten, das sage ich nur so viel dazu. Wir haben uns ja auch vorher darüber unterhalten, welcher Film bei uns der beste, oder welcher Film wir meinen, der beste Teil ist. Und natürlich ist es Conjuring 1 und dann fällt es rapide ab. Und es ist auch so, dass auch jeder einzelne Teil, der danach kam, der erste hat bestimmt auch schon Schwachstellen gehabt, ist schon viel zu lange her bei mir. Er hat trotzdem Schwachstellen, aber dass das dann immer schlimmer geworden ist, dass die immer schlechter geworden sind natürlich. Und also ich kann die Szenen, die ich gut fand, an den Ablegerteilen an der Hand abzählen. Ne? Also das sind immer so ein paar Sachen gewesen, ne, wo ich sage, das ist was Vernünftiges, der Rest, den konnte man immer in die Tonne hauen. Und ja, wie ich jetzt das Gefühl habe, kann man hier bei dem Teil wahrscheinlich das meiste in die Tonne hauen.
Und ich fand es auch irgendwie schade, ja. Also das habe ich vorher auch natürlich nicht so hart im Kopf gehabt, erst nach diesem CSB-Video wieder, dass du natürlich eigentlich, okay, ich wusste noch, es gibt die Nonne, das ist dieser Dämon Valak irgendwie, ne? Das ist der miese Dämon in dem ganzen Franchise. Und der wird jetzt hier auch nicht wirklich richtig wieder aufgenommen. Und denk mir so, aber wenn das doch jetzt das letzte Kapitel von denen ist, möchte ich doch irgendwie damit einen Abschluss haben, so richtig. Und naja, irgendwie, da haben sie halt viele Fäden von vorher auch verloren. Aber ja. Man kann ihn halt weggucken. Ja. Es sind Jumpscares drin, wo man sich auch erschreckt, bin ich ganz ehrlich. Das ist ganz lustig.
Ja.
Hätten auch ab 12 freigeben können. Aber wie gesagt, du hast gerade, wir kommen jetzt zu etwas Besseren. Und ich finde jetzt etwas wirklich Besseren, weil ich habe auf jeden Fall mit dem Doppelten davon bewertet. Nämlich einem Horror-Mystery-Film auch aus diesem Jahr, der jetzt am 9. September auf Prime Video zum Kauf und Leih war. Und jetzt Anfang Ende Oktober kommt er dann auch auf Blu-ray endlich raus, war im August im Kino. Der zweite alleinige Langfilm von Zach Cragger, der hatte doch das Barbarian gemacht vor ein paar Jahren. Und er macht jetzt das Resident Evil Reboot, was nächstes Jahr kommen soll. Aber ob das dann nächstes Jahr auch kommt, weiß man jetzt auch noch nicht so genau. Ne? Muss man auch mal gucken. Ich bin auch gespannt, was sie daraus machen. Weil hier hat er wieder richtig gut abgeliefert, nämlich in Weapons. Und der deutsche weitere Titel ist Die Stunde des Verschwindens. Ja, dann kann ich auch ganz schnell in den Inhalt gehen, weil da sollte ich auch nicht so viel von erzählen. Wir haben eine Grundschulklasse. Um 2.17 Uhr eines Nachts verschwinden Kinder aus ihren Häusern. Also werden nicht gekidnappt, die gehen einfach raus, laufen weg. Wie hier, ist das Naruto, wo die mit den Händen nach hinten laufen? Ja, ne?
Das ist Naruto, ja, natürlich.
Und so laufen die auch alle rum.
Das heißt, es ist Naruto-Anleihen drin, cool.
Und also es verschwindet eigentlich fast die gesamte Grundschulklasse, bis auf Alex, bis auf einen Schüler und die Lehrerin. Und dann hat, also das ist halt so eine Mischung aus so Mystery, Horror und du musst das auch alles so mitverfolgen. Und kennst du auch diese Gänsehautgeschichten von früher? Natürlich. Das ist irgendwie ein bisschen, finde ich, anfangs so wie die, nur halt mit erwachsener Härte. Also mit wirklich, es geht ordentlich zur Sache. Also es geht teilweise, wo du dann stehst und denkst, boah, ist mies, ist jetzt nicht cool und auch ein bisschen eklig. Aber alles so im Rahmen, wo ich sagen muss, ist nicht überbrutal, ne? Aber schon für Erwachsene. Und unser Kollege Wolf Speer, der auch bei uns in der ersten Part-Jubiläumsausgabe zu Gast war, gerne mal reinhören, war super und lustig.
Ja.
Hat das super Wort Kaleidoskop verwendet, um zu erklären, wie dieser Film aufgebaut ist. Weil viele schreiben, das ist ja so wie bei Rashomon, ne? Wo aus mehreren Perspektiven eine Geschichte erzählt wird. Macht der Film hier nicht genauso. Du gehst mit verschiedenen Figuren mit und dann ist wie bei so einem Kaleidoskop, wenn du das alles zusammensetzt, hast du ein schönes Bild und das ist bei dem Film auch so. Du gehst am Anfang, ist der Part der Lehrerin Justine, die wird natürlich auch von ein paar Eltern beschuldigt, dass sie was damit zu tun hat, weil halt keiner weiß, wo die Kinder sind. Da gehst du mit ihr ein bisschen mit, da wird ihre Story so ein bisschen beleuchtet. Dann kommt Archer, das ist ein Vater eines Kindes, gespielt von Josh Brolin übrigens und die Lehrerin ist Julia Garner, die dieses Jahr so richtig abräumt, ne, Wolfman. Hat sie ja dieses Jahr schon gehabt und die Fantastischen Vier ist ja auch am Start. Josh Brolin muss man nichts erklären, sollte eigentlich jeder kennen. der spielt einen Vater und der ist dann auch so, und dann verstreuen sich die Geschichten. Dann kommt noch dazu Paul, das ist ein Polizist, der hat auch was irgendwie mit Justine und hat dann noch seine andere Story, nämlich zusammen noch mit James, das ist so ein Junkie. Marcus ist der Schulleiter, der hat nur einen ganz kurzen Part, aber das passt auch alles gut rein. Und dann am Ende kommt der aufschlüsselnde Part mit Alex, das ist der Schüler, der übrig ist. Und da kommt dann halt noch mehr Futter mit rein. Also auch schon beim Schulleiter kommt eine Person dazu, wo man dann merkt, ah, die könnte was damit zu tun haben, was, wo die alle sind. Und durch Alex kommt da halt mehr Wind rein. Und dann wird das alles aufgelöst. Und ist mega interessant, mega coole Stimmung und Atmosphäre. Ohne Spaß, guckt euch das Ding an. Guckt euch davor am besten keine kompletten Texte darüber an, so lustig die auch sind gerade, wie gesagt, der von Wolf ist super, aber lasst das mal lieber weg, guckt euch erst den Film an und guckt euch dann irgendwelche Videos an, wo die Leute wirklich komplett auf die Story eingehen, weil sonst wird da zu viel verraten und das will man bei dem Film gerade nicht, da kann man so schön miträtseln, das ist diese Mystery-Variante. Ich musste zwischendurch auch leicht an Longnecks denken, obwohl der mir nicht so gefallen hat, aber der hatte auch von der Atmosphäre halt auch dieses, boah, man weiß nicht genau, was los ist. Und so bist du doch. Du hast keine Ahnung, was für ein Fakt da jetzt abgeht. Wo sind die Kiddies? Was ist passiert? Ist es die Lehrerin? War es ein Elternteil? Ist da was Übernatürliches? Oder ist es vielleicht gar nicht? Und das ist schon geil, ne? Diese Horror-Mystery-Variante, der dauert so lange wie Conjuring. Na, nicht ganz. 129 Minuten nur. Ja, bei mir 4 von 5. Und die einzige Gemeinsamkeit, die beiden Filme haben, sind beide von nun da in Cinema. Aber das war's auch schon. Kameras top, Musik ist top. Zach McGregor oder McGregor bringt auch noch Humor mit rein. Das ist das, glaube ich, was man noch herausheben wollte. Du hast da auch so eine, im Horror ist das ja immer schwer. Weder es wird so slapstickig, ne? Boah, was fällt mir jetzt ein? Tucker and Dale, ne? Zum Beispiel. Dass da irgendwie was passiert, was dann lustig, funny oder splatterig ist. Und hier hast du aber wirklich diese Angespanntheit, dieses Gruseln und denkst dir so, fuck, was passiert jetzt? Und dann hast du aber auch Szenen, wo du dich einfach kaputt lässt, weil eine Person von jemandem angegriffen wird, abgewehrt wird, die andere Person wieder angreift und das halt so wiederholt wird, dass es absurd ist. Und du denkst, ey, schon funny alles. Und gerade das Ende beim Film ist eins der geilsten Enden eines Horrorfilms mit Kindern, die ich lange gesehen habe. Und auch am unterhaltsamsten. Und
oh, das klingt alles super toll.
Ja, guckt euch das Ding an. Macht richtig Spaß, ist gut gemacht. Und wie gesagt, gibt es jetzt schon auf Prime. Und Ende Oktober gibt es dann auch die Blu-ray. Ich glaube nämlich, im Kino läuft der nirgendwo mehr. 7. August ist doch schon ein bisschen her. Das war's zu Weapons. Reingehen, Spaß haben und die Kanonen abfeuern. Piu, piu,
piu. Ja, das klingt super. Oh, das klingt super toll. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Verdammt. Auf jeden Fall möchte ich mir den ansehen. Hast du deine Sternebewertung schon
genannt? Wie gesagt, das Doppelte wie der andere. 4 von 5.
Okay, gut. Ja, ich überlege, ob ich noch einen halben Stern runtergehe. Vielleicht auch auf 2. Das ist alles nicht so leicht. Wie gesagt, ich bin immer zu nett zum schlecht bewerten, glaube ich. Zu richtig schlecht zu bewerten.
Aber wenn du ehrlich bist, 2,5 ist okay. Das ist ein Durchschnittshorrorfilm. Kann man auch geben, ist auch okay. Vor allem.
Nein, gut.
Ne? Die Darsteller sind
dann gut. Möge es so sein. Dann möge es so sein. Gut. Dann würde ich sagen, dann hören wir uns in unserer nächsten Episode, wo wir dann über Poor Things sprechen. Und dann können wir uns schon auf den Oktober freuen. Da werden wir nämlich Till zu Gast haben vom Horrorfilm-Podcast Movie Cannibals, bei dem du auch bist. Yep. Und. Ihr seid vom Telestammtisch.
Wir machen das.
Und wir werden.
Bitte? Ja, stimmt. Wir machen das beim Telestammtisch. Ja, stimmt.
Genau, ihr macht das beim Telestammtisch. Und wir freuen uns schon. Wir werden mit Till so einige Horrorfilme besprechen. Wir starten am 3. Oktober, wie gesagt, mit Alien Romulus. Auf geht's. Aber erstmal dann nächste Folge Poor Things. Ich würde sagen, reingehauen.
Tschüss.